Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese uns den Predigttext, der uns für diesen zweiten Feiertag verordnet ist. Er steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Weihnachten in Familie. Weihnachten ist im Grunde genommen eine Familiengeschichte und es geht immer um Familie. Weihnachten ist vielleicht sogar so etwas wie eine Familienaufstellung. Wie geht's uns? Wer steht wie zu wem? Wohin? Wer fährt wann wohin und wer mag wen besonders? Und weil es Weihnachten um Familie geht und weil man sich dann trifft, da kommt auch Weihnachten alles zusammen. Und deswegen ist Weihnachten wunderschön und manchmal ist es auch konfliktgeladen. Ich habe schon manchmal gelesen, so in Artikeln oder Leute haben mir erzählt, gesagt, also bei uns gibt es dann Weihnachten immer irgendwann mal einen Knall. Man streitet sich. Ja, man streitet sich ja nicht mit irgendwelchen Menschen, mit denen hat man ja keine Probleme und mit denen lebt man nicht, sondern mit der Familie. Und da teilt man das Schwere und das Schöne. Und bei einer Familienaufstellung, also dass Familie zusammen ist, da geht man zu einem Berater und der sagt dann, nun stellt euch mal so hin, wie ihr zueinander steht. Also wir stellen uns das so vor, da ist die Familie zusammen, die Großeltern, Vater und Mutter, zwei Kinder, also Großeltern, Enkel. Und dann wird einem gesagt, stellt euch mal in dem Raum so hin, wie ihr euch zueinander fühlt. Wer ist wem näher oder wer ferner oder wer ist wem eher eine Hilfe oder wer ist eher als eine Last? Und wenn man sich dann so aufgestellt hat, dann kann es sein, dass man sich als Ganzes in Familie, wie man so zueinander steht, etwas besser erkennt und vielleicht auch sieht, was man vielleicht anders machen könnte. Vielleicht sieht man dann auch, wie man dazugehört oder nicht. Das mal so einen kleinen Einstieg. Jetzt gehen wir mal zu den Familiengeschichten in der Weihnachtsgeschichte. Und da lesen wir in den biblischen Weihnachtstexten ähnliche Dinge. Also Lukas und die anderen Evangelisten, die erzählen uns ja keine heile Welt. Die erzählen uns auch keine heile Familie. Wenn man das so hineinliest, so ein bisschen das romantisiert, dann liest man das eben so hinein, aber das steht nicht drin. Man liest es hinein, weil man sich das vielleicht so wünscht. Wir schauen uns mal nur die sogenannte heilige Familie an. Ich glaube nicht, dass Josef das einfach hatte, dass er sagt, ja, ich hatte einen Traum und der Engel hat gesagt, das Kind ist von mir, also von Gott, und damit ist die Sache erledigt. Damit muss man erstmal fertig werden. Man liebt eine Frau, steht kurz vor der Hochzeit, war noch nie zusammen und dann sagt die, du, ich krieg ein Kind. Und da zögert er selbstverständlich lange und sagt sich, also mit uns beiden wird es doch nichts hier. Und die Hirten zum Beispiel, die kommen in diese Familie hinein. Und die Hirten, wenn man die sich genau anguckt, die treffen ja auf Maria und Josef, also sie treffen auf zwei Erwachsene, die sich im Grunde genommen in ihrer Beziehung irgendwie auch neu erfinden müssen. Die müssen sich selber definieren, wie stehen wir denn jetzt nun wirklich zueinander? Und die hatten gar keine Zeit dazu. Das hat sich alles überstürzt mit dem Kind und dem Stall. Und die können ihre Beziehung gar nicht richtig klären, denn die müssen ja gleich wieder weg auf die Flucht. Also man sieht, das ist alles sehr in Bewegung. Man kann, also ich will damit sagen, man kann darüber noch viel mehr lesen, so in den Familiengeschichten der Bibel. Wenn etwas heil ist an der heiligen Familie, also Jesus, Maria und Josef, dann ist es etwas, was uns selber helfen könnte. Denn wir sehen an dieser Familie und auch an anderen, wir sehen daran, sie haben sich trotz dieser seelischen, psychischen Belastungen, die enorm waren, einander ertragen. Und zwar sogar in einer gewissen Würde. Das kann man sehen. Und dann finde ich auch für mich sehr hilfreich, man liest dann auch, die haben sich nicht besser machen wollen, als sie sind. Und sie haben, was ich jetzt mir und auch anderen wünsche, die haben sich auch nicht erziehen wollen zu etwas angeblich Besseren. Und das ist schon viel in der Familie, wenn man das macht, finde ich. Vielleicht können wir, damit meine ich erstmal unsere Gemeinde oder jetzt uns, die Besucher der Weihnachtsgottesdienste, vielleicht können wir uns mit diesen Gedanken, die so ganz, die kommen ja nicht schwer daher, sondern sind einfach Beobachtungen. Vielleicht können wir uns mit diesen Gedanken etwas entlasten. Es geht immer mal in den Familienbeziehungen. Und zwar entlasten, erwartet von anderen nicht, was nicht zu leisten ist. Finde ich gut. Entlastet mich. Oder, dass man sich erinnert und einander sagt, verzichtet vielleicht auch mal auf manche Interessen. Und es könnte sein, wenn man das macht, das kann man ja, dass dann etwas mehr Frieden wird. Etwas mehr. Und zwar im eigenen Herzen, weil ein bisschen der Druck weggeht, was man alles noch machen muss. Und dass etwas mehr Frieden wird, auch im gemeinsamen Feiern. Geht ein bisschen der Druck weg. Wie bin ich auf diese Gedanken gekommen? Ich hatte es schon gesagt, wegen Weihnachten. Weil es Weihnachten immer Vater, Mutter, Kind, Großeltern, Enkel und so. Es geht immer um Familie. Das ist das Thema an Weihnachten. Und auch, jetzt komme ich zu unserem Predigtext, auch der Predigtext hat mich sozusagen da in dieses Thema reingestupst. Es geht in unserem Predigtext um Vater und Kinder. Kurz, es geht um Zusammengehörigkeit. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Man kann es zwar verdrängen und so tun, als ob, aber darum geht's ja nicht. Wie und auf welche Weise und in welcher Tiefe gehören wir zusammen? Das ist das eine. Also es geht in unserem Predigtext um Zusammengehörigkeit und um ein anderes wichtiges Thema. Da machen wir oft einen großen Bogen drum. Es geht auch um Verunsicherung. Und warum habe ich von Familienaufstellung gesprochen? Das ist ja was Therapeutisches. Weil unser Predigtext mit einer therapeutischen Einleitung beginnt. Er beginnt so, als wäre der Johannes, der das geschrieben hat, ein Therapeut und die Leute, zu denen er spricht, mit denen wäre er in den Raum und würde jetzt mit denen sprechen. So klingt das. Und dann sieht man so, als hätten sich alle aufgestellt, als würde der Therapeut sagen, okay, die ganze Familie, ja gut, alle da, so, jetzt stehen wir alle auf. Und wir haben hier einen Raum und jetzt stellt er euch so auf und er erklärt ihnen, es geht jetzt nicht, sich irgendwo hinzustellen, sondern man stellt sich jetzt so hin, wie man zueinander steht innerlich, wie man sich fühlt. Und so beginnt unser Predigtext. Er sagt, es wäre das jetzt fertig und jetzt sagt er, schaut euch mal an, wie ihr steht. So beginnt das, hier steht, seht. So beginnt der Predigtext, ein therapeutisches Wort. Schaut das doch mal an, eure Beziehungen.
So.
Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Ich habe nämlich bei diesen Gedanken, auch in der Vorbereitung, habe ich jetzt an meine eigene Familie gedacht. Ist ja auch ein Thema. Und zwar nicht an meine Familie mit Kindern und Frau, sondern an meine Ursprungsfamilie. Und habe gedacht, ich habe also 10 Geschwister. Da kann man sich schon vorstellen, dass eine große Beziehungsdynamik da ist. Da ist man in einer Energie drinne. Das ist nicht ganz ohne. Vater, Mutter, 11 Kinder. So. Und dann durchlebt man die Phasen der Kindheit und der Jugend immer in dieser Dynamik. Und da habe ich mir so überlegt, dass wir uns jetzt alle treffen. Alle Geschwister, meine Eltern leben zwar nicht mehr, aber die treffen sich mit. So. Und jetzt gehen wir zu dem Johannes oder zum anderen Therapeuten und er sagt zu uns so, alle da, gut, erklärt uns das und jetzt stellen wir uns auf. Und das sind im Gedanken so meine Geschwister und ich mittendrin. Und da sehe ich uns vor mir. Und da gibt's in unserer Familie 3 Alpha-Tiere. Also die so ein bisschen, jetzt komm ich, ne? Und die würden sich wahrscheinlich so in die Mitte positionieren. So in die Mitte von dem Raum würden sich so hinstellen oder so hier. Und die 3, die müssten in der Mitte irgendwie klarkommen, weil die schon immer in der Familie ein bisschen in Konkurrenz waren. Die würden sich vielleicht so ein bisschen in die Mitte, so ein bisschen drängeln gegenseitig oder mit dem Rücken zuwenden und sagen, ich bin egal. Also da stehen die Dominanten und zwischen den Dominanten findet ein stiller Streit statt. Die wollen nämlich nicht beieinander stehen, aber in der Mitte wollen sie doch. Und dann sehe ich so weiter, die anderen, da sehe ich, es gibt so 2 Erschöpfte, die stehen so ein bisschen am Rande, so mit dem Rücken. Als wollten sie sagen, wisst ihr was, Geschwister, mir hängt es zum Hals raus, lasst mich einfach in Ruhe, ich will nur meine Ruhe haben. Und dann sehe ich auch so einen vor mir, der hat sich so hingesetzt, die Hände gefaltet, Kopf gesenkt. Man weiß nicht, ob er betet oder es nur so tut. Vielleicht betet er Kyrie Eleison. 2 meiner Geschwister, die sehe ich so vor mir, die haben sich so mit dem Rücken aneinander gelehnt. Und das sehe ich so vor mir, da denke ich, die können sich nicht anschauen, aber sind sich doch irgendwie nah so. So, und da sehe ich das Bild von mir und jetzt sagt der Therapeut, schaut euch mal an. Nur anschauen, es geht nicht um Bewertung, und einfach anschauen. Vielleicht erkennt ihr etwas Wahres, was wirklich real und wahr ist in dem Beziehungssystem eurer Familie. Kann sein, man erkennt gar nichts, weil man nicht erkennen will, oder man erkennt was. Und dann ist die Frage, das ist das der nächste Schritt und das Schwere. Man steht jetzt so und die Frage ist, darf man einander etwas fragen? Kann mich jemand fragen, nur sag mal, wieso hast du dich hier an den Rand gestellt? Du tust ja so, als würdest du nicht zu uns gehören. Was ist denn los? Kann man dann auch die Wahrheit sagen in der Familie, ohne dass man gleich gepusht wird oder sagen, also so ist es ja nicht so schlimm, wie du darstellst. Also darf man in der Familie offen sprechen? Und ich kann dazu nur sagen, ganz offen sprechen mit den Menschen, die einem ganz nahe sind, das ist schwerer manchmal als mit Menschen offen sprechen, die ganz weit weg sind, die, mit denen man nichts zu tun hat, da kann man vielleicht mal so sein Herz ausschütten. Das ist ganz, ganz schwer. Und das ist die Herausforderung, etwas Wahres dann auch zu sagen und weil da auch Ängste mitspielen, ob man das dann macht. Weil, ich weiß nicht, ob das in jeder Familie so ist, in meiner Ursprungsfamilie war dann so, man hat auch mit Strafen zu rechnen, wenn man die Wahrheit sagt. Weil der andere dann einen irgendwie mobbt oder keine Ahnung sagt, nö, ich habe recht. Oder keine Ahnung, was sich da alles abspielt. Und das alles findet man in unserem Predigtext mit dem Wörtchen seht. Und da ist doch nicht gemeint, seht euch mal den Himmel an, seht euch mal die Welt an oder wie schön das Leben ist, die Schmetterlinge. Da ist gemeint, seht mal euer Herz an und wie euer Herz aussieht, wie es da drin aussieht und wie ihr zu den anderen Menschen steht, die Gott in euer Leben gestellt hat. Also ein etwas sehr Spannendes und etwas, muss ich sagen, was wahrscheinlich jedes Herz, aber mein Herz, wenn ich das mache, da fängt das an, schneller zu schlagen. Und ich werde ein bisschen vorsichtig. Morgen hat mein Bruder 70. Geburtstag, fahre ich hin, alle kommen. Also ehrlich gesagt, ich hätte viel mit denen zu besprechen, weil ich mich über manches ärgere, was man einfach nicht besprechen kann. Die tun dann so, also komm, du hast ja, hör mal zu, mein Freund, das ist so schlimm, du machst ja aus einer Mücke einen Elefant. Ja, immer abwimmeln. So, und weil abgewimmelt wird, vielleicht geht es anderen Geschwistern ja genauso. Trage ich hier im Bauch Ärger mit rum und ich frage mich, ja, wohin soll ich denn jetzt mit meinem Ärger? Naja, da gehe ich eben nicht mal zu meiner Familie, ist mir nicht mehr egal. Sollen sie machen, was sie wollen. So wird es dann. Man entfernt sich von der Familie. Aber das liegt nicht daran, dass man keine Beziehung hätte, sondern dass der Ärger das macht. So. Und das alles sagt jetzt der Berater, unser Johannes hier im Text. Seht, schaut euch das an. So fühlen sich eure Beziehungen an. So. Seht. Gut. Jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Und zwar, wir gehen zu unserer Familie. Und zwar, weil es eine große Übereinstimmung auf dieser Welt gibt, es gibt wirklich eine große Übereinstimmung, unter den Christen, dass die Christen eine Familie sind. Die Gemeinde ist wie eine Familie. Ja, das sagt man so schön. Oh, Gemeinde ist wie eine Familie. Was macht man dann? Und deshalb ist auch die Herausforderung unseres Therapeuten Johannes, seht, schaut euch das doch mal an. Es geht doch nicht darum, bessere Menschen zu werden oder es geht erstmal nur darum, dass man den Mut hat, oder die Offenheit, oder die Geradheit, oder die Festigkeit im Herzen, sich das alles anzuschauen. Weiter erstmal nichts. Es wird noch nichts verlangen, gar nicht. Es wird nur sagen, schaut euch das doch mal an, eure Welt, hier drinnen und draußen. Und wenn wir als Familie, als Gemeindefamilie, das machen, das wäre spannend. Also, wir stellen uns jetzt mal vor, wir versammelten hier, wir sind jetzt in diesem Raum und der Johannes, ich spreche jetzt für den Johannes, der sagt, jeder von uns stellt sich jetzt hier in diesem Raum hin, wo er sagt, das ist jetzt hier irgendwie mein Platz und dann stellt sich auch jeder zu den anderen so, wie er das denkt. Was wird passieren? Ich kann es erstmal nur von mir sagen, was passieren würde. Wenn ich hier auf dem Stuhl sitzen würde und der Pfarrer würde sagen, jetzt stellt euch mal so auf, hätte das alles erklärt, Familienaufstellung. Ich wäre erstmal komplett verunsichert. Was soll ich denn jetzt machen? Und das hängt damit zusammen, weil ich jetzt nie genau wüsste, wie soll ich mich aufstellen zu dem. Und da wird vielleicht klar, na so gut kennen wir uns dann auch nicht. Vielleicht das. Aber ich bin ja bei dem Thema immer noch dran. Ich hatte anfangs gesagt, es geht um zwei Themen, Zusammengehörigkeit und Verunsicherung. Und jetzt bin ich eben beim Thema Verunsicherung. Und das habe ich jetzt nicht einfach nur erfunden, weil ich gedacht habe, naja, sondern das steht hier in unserem Predigtwort, es steht im Wort Gottes. Das steht Seht? Und dann kommt der Satz, wir sollten Gottes Kinder heißen. Also da kommt ein Konjunktiv, eine Möglichkeit. Das klingt komisch für mich. Das klingt wie, naja, eventuell. Also eigentlich sollten wir Gottes Kinder heißen. Das widerspricht mir ein bisschen so, ich bin doch Gottes Kind. Nee, hier steht, also eigentlich. Und das ist Verunsicherung. Und das ist jetzt für mich die Frage, ich kann das ja nicht für euch beantworten. Wie gehe ich mit so einem Satz, der mich ein bisschen in eine Verunsicherung führt, um? Und da habe ich mich entschieden, ich nehme das an. Ich bejahe die Verunsicherung. Warum denn? Weil Verunsicherung in meinem Naturell liegt. Ich als Mensch bin verunsichert. Es liegt ja drin und das bejahe ich. Ich bejahe mich. Ich bin nicht immer fest und stark und groß und gesund und ich bin verunsichert. Vor allen Dingen, und das schaue ich auch mal an, das ist jetzt nicht total angenehm, aber es gehört zu meinem Leben. Ich schaue an, Thema Verunsicherung. Natürlich bin ich manchmal verunsichert über den Stand meiner Beziehungen, wie es wirklich aussieht, meiner Beziehung zu Gott. Da ist doch nicht immer heile Welt. Und natürlich bin ich verunsichert über den Stand der Beziehung der Menschen in der Gemeinde. Und ich bin auch sehr verunsichert, wie es in meiner Kirche aussieht mit dem Zeug und den Menschen. Da frage ich mich selber manchmal, na sag mal Mensch, wie nah oder fern fühlen wir uns denn nun wirklich? Wir sagen immer, ja, wir gehören zusammen durch Jesus. Das ist natürlich nicht falsch. Aber wie tief ist denn das in mir drin? Wie nah oder fern fühle ich mich wirklich? Und dann ist die andere Frage noch, die mich auch verunsichert. Und das nehme ich an, was ich vorhin gesagt habe. Wohin kann ich denn nun mit dem ganzen Ärger, den ich in mir rumtrage? Über meine Kirche und über dies und das. Wo kann ich denn das mal abladen? Ohne dass es gesagt wird, ja, als Christ, also, da musst du schon fröhlich sein, ne? So. Wo kann ich denn das hin tun? Dahinter steht die Frage, die hat eine große Bedeutung und ich sag's mal auch für mich. Die muss ich mir beantworten. Ich kann die nicht einfach immer beiseite tun, diese Frage. Familie, Gemeinde. Was sind wir einander wert? Wirklich jetzt. Was sind wir einander wert, die wir an Jesus glauben? Und diese Verunsicherung meint ja eigentlich, es sind noch unbeantwortete Fragen. Wichtige unbeantwortete Fragen ist eine andere Umschreibung für Verunsicherung. Diese Verunsicherung nehme ich aus unserem Predigtwort und halte sie mir vor Augen und sage, so ist es. Hier steht, seht, eigentlich sollen wir Gottes Kinder heißen. Seltsam. Das klingt vor allen Dingen auch ein bisschen spannend, weil, ich bin immer noch beim Thema Familienaufstellung, weil die so klingt, als würde jetzt der Therapeut, der Johannes, von den anderen gefragt werden, die würden sagen, Herr Therapeut, Sie haben uns jetzt gesagt, wir sollen uns hier aufstellen und was wir erkennen, aber jetzt sind Sie mal dran. Jetzt sagen Sie uns mal, was Sie sehen. Jetzt muss der Therapeut was sagen. Und jetzt sage ich mal, jetzt nehme ich mal die Stimme für den Therapeuten. Also der Therapeut hier, der Johannes, guckt sich das an und er sagt, liebe Teilnehmer, Sie haben sich so aufgestellt, als wüssten Sie nicht, worin Ihre Identität besteht und worin sie ruht und was sie aneinander bindet. Ich erkenne in Ihrer Aufstellung keine gemeinsame Mitte. Das ist die Verunsicherung. Wir sollten eigentlich Gottes Kinder heißen. Das entnehme ich daraus, dass der Satz so klingt, als hätte man keine gemeinsame Mitte und kein, sondern, ja, was ist denn meine Identität im Glauben?
So.
Und da finde ich das hilfreich, das auch so stehen zu lassen. Und nicht gleich sagen, ja, wir glauben doch an Jesus und das ist alles schon getan und alles fertig. Nee, wir halten das fest, dass es so ist. Hier, das nehme ich in den Text. Und noch ein Gedanke. Ein Berater ist ja jemand, der von außen drauf schaut. Der hat mit der Familie nichts zu tun, der ist neutral. Und die Gemeindefamilie, also die Familie, die wir Gemeinde nennen, ist jetzt hier und da schauen ja auch Menschen von draußen drauf. Die Menschen im Dorf oder auf Arbeit. Und das könnte doch, es könnte hilfreich sein, was Menschen, die von draußen draufschauen, sagen. Das ist so ein kleiner Impuls, dass man mal sein Ohr hinhält, sagt, was, wenn jemand so über die Gemeinde spricht, was man da hört. Gut. Wir sind noch nicht ganz fertig. Und ich merke, dass ich mit dem Thema eben auch noch nicht fertig bin. Ich habe ja jetzt im letzten Teil hauptsächlich von Verunsicherung und meiner Verunsicherung gesprochen. Und damit bin ich noch nicht fertig. Weil Familienaufstellung, wir hätten uns jetzt aufgestellt. Wisst ihr, was wir merken würden? Egal wie wir und wo wir uns hingestellt haben, wir würden merken, dass in unserer Familie der größte Teil fehlt. Und das liegt nicht an denen, die sonst immer da sind, die heute völlig weihnachtserschöpft nicht aufstehen konnten, sondern wir sind an sich eine große Familie. Und wir würden bei dieser Aufstellung merken, dass viele gar nicht gekommen sind und auch nicht kommen. Die kommen gar nicht zu sowas. Und das wird einen dann plötzlich vielleicht sogar schmerzhaft klar. Und dann muss man sich fragen, was macht denn das mit mir? Sind wir gar keine Familie? Oder vielleicht macht es das auch mit mir, dass ich mir als Pfarrer sage, ja, das kannst du eh nicht ändern, das ist mir völlig wurscht, mir egal, ich mich mit den Problemen noch befasse. Warum Kraft und Gedanken verschwenden? Egal, was es macht, auch das gehört dazu, wenn jemand fernbleibt zur Aufstellung. Und was bedeutet das für uns, das Fernbleiben der anderen? Und da denke ich an die Worte des Beraters, der gesagt hat, mit der Identität und denke, ja, was ist denn nun meine Identität in Familie, Gemeinde? Was ist die gemeinsame Mitte? Und da suche ich mir jetzt zum Schluss hier in dem Kirchenraum auch mal meinen Platz. Und ich konnte ja in der Vorbereitung der Predigt mir schon lange Gedanken machen. Wo würde ich mich hier im Kirchenraum hinstellen, wo ich sage, das wäre dann mein Platz? Ich bin dann nach längeren Überlegen, habe ich gedacht, der Altarraum. Dort würde ich am besten in der Familie Gemeinde meine Identität gespiegelt finden. Hier ist der Taufstein, das Abendmahl, die Bibel, das Kreuz, der Altar. Und da wurde mir so klar, das sind zwar nur äußere Dinge, aber an diesen Zeichen mache ich meine Identität fest als Christ. Und durch sie bin ich, was ich bin. Dort ist meine Mitte. Und das ist für mich erstmal so eine Antwort. Was ich daraus mache, sprich, wie ich als Christ lebe, ist noch eine völlig andere Frage. Das bleibt offen. Aber das ist mein Platz. Ich bin Gottes Kind und Gott ist mein Vater. Und da merken wir schon, so einen Satz sagen, ich bin sein Kind und er ist mein Vater. Und daraus leben, das sind zwei verschiedene Dinge. Aber Gottes Wort versichert mir, dass ich in dieser Ansicht richtig liege. Hier lese ich: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollten. Und jetzt zu der Verunsicherung kommt jetzt die Bestätigung. Und wir sind es auch. Und wir sind es auch. So. Damit sind wir beim Finale. Und ich muss nochmal uns fragen, warum habe ich jetzt in der Predigt diesen unglaublich langen Anlaufweg über die Verunsicherung zur Bestätigung, über die Familienaufstellung genommen? Warum bin ich diesen langen Weg mit uns gegangen? Dass wir am Ende dann bestätigt wurden, ja, wir sind auch Gottes Kind. Wisst ihr warum? Weil der Weg auch wirklich lang ist. Unser Glaube, wir haben keinen Instant-Glauben. Sozusagen Kaffeepulver, heißes Wasser drüber, fertig. So funktioniert Beziehung untereinander und zu Gott nicht. Der Weg ist lang. Und das heißt, hier wird uns gesagt, unsere Kindschaft, dass wir Kinder Gottes sind, das ist so, das ist fertig. Aber sie ist noch lange nicht vollendet. Versteht ihr? Ein Samenkorn ist schon fertig, da muss nichts dazu. Aber vollendet ist ein Samenkorn noch lange nicht. Da muss noch viel geschehen. Und deshalb ist beides immer da. Die Verunsicherung und die Bestätigung. Ja. Und das lesen wir hier. Da wird uns gesagt, meine Lieben, also erst die, seht, welche Liebe hat uns Gott erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollten, und wir sind es auch. Und jetzt, als würde der Berater sagen, so, jetzt kommt die Mitte. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Steht ihr, der Weg ist noch lang. Wir sind's, aber wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So, ihr Lieben, die Sitzung ist geschlossen. Ich behandle mich und euch ab jetzt als das, was wir sind. Gottes Kinder. Fröhliche Weihnachten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.